Wer ist Jesus? Für manche unter uns scheint diese Frage etwas banal, weil wir Jesus schon lange kennen. Aber für andere ist diese Frage existenznotwendig. Viele Menschen bewegt heute diese Frage durch die Konfrontation mit anderen Religionen. Wer ist Jesus? Ein edler Mensch oder großer Religionsstifter? Seine Zeitgenossen haben sich auch schon darüber den Kopf zerbrochen. Im Johannesevangelium wird uns davon berichtet, wie brennend die Frage damals für die Juden am Laubhüttenfest in Jerusalem war und wie diese Frage die Leute umtrieb. Wer ist Jesus? Wir lesen einmal Johannes 7, Vers 10 bis 13. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, da ging er auch hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Die Juden nun suchten ihn auf dem Fest und sprachen, wo ist jener? Und viel Gemurmel war über ihn unter den Volksmengen. Die einen sagten, der ist gut, andere sagten nein, sondern er verführt die Volksmenge. Niemand jedoch sprach öffentlich von ihm aus Furcht vor den Juden. Das Laubhüttenfest war eins der ganz großen Feste Israels und ist es bis heute. Es ist ein Fest im September, ein Herbstfest, ein Erntefest. Man richtet sich ein in Laubhütten, also man bastelte sich da aus Sträuchern einfach irgendwelche Hütten und kroch da hinein zur Erinnerung an Gottes große Befreiungstat aus Ägypten. Da haben sie in ärmlichen Hütten gewohnt. Es war also ein Erntedankfest, eine Erinnerung an die Knechtschaft in Ägypten und drittens ein Ausblick auf die kommende Erlösung. Es wird immer düsterer bei uns. Vielleicht kann man im Saal das Licht anmachen. Das stört ja nicht jetzt das Bild da. Also ein Ausblick auf die kommende Erlösung durch den Messias. In dem Abschnitt, der vorausgeht, Vers 1 bis 9, wird berichtet, ein Gespräch zwischen Jesus und seinen Brüdern vor dem Laubhüttenfest. Sie wollten ihn bereden, mit auf das Fest zu kommen und sagten, also wenn du denkst, du bist der Messias, so ist das eine gute Gelegenheit, dich dem Volk zu präsentieren. Da haben wir es. Seine Brüder sprachen zu ihm, zieh von hier fort und geh nach Judäa, dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Deine Jünger, man könnte auch sagen, deine Anhänger in Jerusalem. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei doch selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Also, er soll sich durch Wunder in Jerusalem Anerkennung verschaffen. Jerusalem ist die Stadt, auf die es entscheidend ankommt. Dort sind die führenden Leute. Und wenn ihr Bruder anerkannt wird, fällt auch etwas Ehre auf sie. Man hält die Luft an, wenn man den Vorschlag der Brüder hört. Sie wollten Jesus in eine politische Messiasrolle drängen. Und das kam öfter einmal vor. Und Jesus musste sich dem immer wieder entziehen. Die politische Lage war damals hochexplosiv. Die Explosion kam nicht jetzt. Jesus verweigerte sich. Die kam nach 40 Jahren, 40 Jahre später, 70 nach Christus. Da explodierte das Ganze und es kam zu einem Befreiungskrieg. Die Juden wollten sich von der römischen Herrschaft befreien. Das war natürlich eine Illusion, gegen die Übermacht der Römer anzugehen. Es endete in einer Katastrophe und Israel war ab da kein Staat mehr, sondern die Juden wurden zerstreut unter alle Völker. Ein Anfang der Zusammenführung war dann 1948 mit der Gründung des Staates Israel. Aber fast 2000 Jahre dauerte diese Zerstreuung unter alle Völker. Wer ist Jesus? So viel können wir schon sagen. Er ist kein Messias nach dem Geschmack des Volkes. Warum zieht Jesus nicht mit seinen Brüdern nach Jerusalem? Er wartet auf die Führung seines himmlischen Vaters. Er hat seine Ohren am Mund Gottes. Er fragt: Vater, was willst du? Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Und man hatte ihn schon vermisst in Jerusalem. Es wurde gefragt, wo ist er denn? Man suchte ihn. Und hinter vorgehaltener Hand sprach man über ihn. Die Meinungen waren sehr gegensätzlich. Die einen dachten, er verführt das Volk, und die anderen waren für ihn. Als schon die Hälfte des Festes vorüber war, kam Jesus und ging in den Tempel und lehrte dort, im Tempel öffentlich. Er verbarg sich nicht. Da wunderten sich die Juden. Mit Juden sind wahrscheinlich die Schriftgelehrten und Führer des Volkes gemeint. Ich meine, das sind ja alles Juden, aber Johannes fasst unter dem Begriff Juden die führende Schicht des Volkes zusammen. Und sie sagten, als er da so im Tempel lehrte, wie besitzt dieser Gelehrsamkeit, da er doch nicht gelernt hat, wir würden sagen, studiert hat? Und sie nahmen Anstoß an der Niedrigkeit von Jesus und Jesus antwortete ihnen: Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wir merken, Jesus lässt sich nicht nur vom Vater führen im Blick auf seine Unternehmungen, sondern auch im Blick auf das, was er sagt und verkündigt. Um Jesus zu verstehen, ist nur Gehorsam nötig und nicht eine theologische Ausbildung unbedingt, so hilfreich das sein kann. Jesus lehrt nicht eigene Gedanken, sondern was ihm der Vater aufgetragen hat. Wenn wir also die Worte von Jesus hören, haben wir es mit dem einzigen wahren, lebendigen Gott zu tun. Seine Lehre bringt voll und ganz den Willen Gottes zum Ausdruck. Jesus sagt, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer fragt, ist das, was Jesus von Nazareth gelehrt hat, wahr? Der muss den Praxistest machen. Die Wahrheit der Worte Jesu erkennen wir nicht, indem wir darüber diskutieren, philosophieren oder theoretisieren, sondern indem wir sie tun. Der Praxistest ist entscheidend. Interessant ist übrigens, dass in der hebräischen Sprache die Tätigkeitswörter wichtiger sind als die Hauptwörter oder die Dingwörter, könnte ich auch sagen. Also, es kommt auf den Praxistest an. Seine Worte beweisen ihre Kraft und ihre Wahrheit, wenn Menschen den Mut gewinnen, sie umzusetzen. Seine Worte bestehen den Praxistest. Wir fürchten uns manchmal davor, aber Erkenntnis entsteht durch das Tun dessen, was Jesus gesagt hat. Zu Adolf Schlatter kam einmal ein Student und die anderen Professoren an der Uni, die waren sehr liberal und sagten, ja, Jesus war ein großer Lehrer, ein wunderbarer Mensch, Punkt. Und die Bibel ist nur von Menschen zusammengeschrieben und gestückelt. Und da sagte Schlatter zu diesem fragenden Studenten, machen Sie es doch so, probieren Sie einzelne Worte Jesu aus und tun Sie sie. Und wenn Sie eins ums andere sich so erobern und tun, dann ist das, wie wenn Sie eine Insel haben und diese Insel immer größer wird, also die Insel, die sie aus der Bibel haben, wird immer größer und dann wird's Festland. Der Praxistest. Mit Jesus leben, mit ihm reden, ihm seine Verheißungen vorhalten, ob das stimmt. Und je mehr wir zum Vertrauen auf ihn gelangen, desto mehr bewahrheitet es sich in der Praxis. Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Jesus spricht hier von sich selbst. Er redet nicht aus sich selbst und er sucht nicht seine eigene Ehre, sondern die Ehre seines himmlischen Vaters. Und in Johannes 5, da sagt Jesus, also das ist ein bisschen vorausgehend, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Welch eine Freiheit, wenn man nicht abhängig ist von der Ehre und dem Lob, dem Beifall der Menschen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Also die Ehre von dem alleinigen Gott, das heißt, dass wir die Frage stellen, Vater, ist es dir so recht? Himmlischer Vater, ist es dir so recht? Willst du das so? Ich möchte dich verherrlichen. Ich möchte nichts für mich suchen. Das bringt Freiheit mit sich. Aber zu dieser Freiheit gehört Mut. Jesus war und ist kein einfacher Gesprächspartner. auch kein charmanter Gesprächspartner, der sein Gegenüber durch Komplimente freundlich einwickelt. Jesus sagt uns die Wahrheit und hält uns den Spiegel vor die Augen. Wir wollen ihn bitten, stelle mich in dein Licht, gib mir Selbsterkenntnis und Sündenerkenntnis, decke mir auf, wo ich meine eigene Ehre suche und nicht deine. So wird unser Leben und Denken, so werden unsere Motive verändert. Paulus sagt etwas Ähnliches im Rückblick auf seinen Dienst. Wir suchten nicht Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Das ist eine ungeheure Freiheit, und in diese Freiheit tritt er ein, dabei tritt er ein in die Fußspuren seines Herrn. Der hat es auch so gemacht. Jesus fragt in Vers 19, hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und die Antwort kann nur ja sein. Ja klar, natürlich. Israel hatte den Heiden voraus die Gabe des Gesetzes. Wenn man die 5 Bücher Mose studiert, da merkt man, was Gott ihnen durch seine Gebote alles erspart hat, was er ihnen beigebracht hat durch seine Gebote. Aber keiner von euch tut das Gesetz. Das heißt, keiner hält sich daran. Es ist eine harte Anklage. Aber sie könnten dadurch entdecken, dass sie das Gesetz falsch verstanden haben, missbraucht haben. Jesus hat ihnen das Gesetz als Lebenshilfe gegeben und sie haben aus dem Gesetz eine Himmelsleiter gemacht, dass sie wie auf Sprossen sich emporarbeiten wollen zu Gott, sich den Himmel durch Einhaltung des Gesetzes verdienen wollen. Und so wurde das Volk der Juden immer gesetzlicher. Und es war, und da hinein kam Jesus mit seiner großen Befreiung und machte das deutlich, dass sie sich völlig abschuften, wenn sie durchs Gesetz gerecht werden wollen. Und eigentlich hätten sie entdecken können, dass sie gar nicht die Kraft haben, das alles einzuhalten. Gott hat das Gesetz gegeben, auch damit sie ihre Heilandsbedürftigkeit erkennen. Und dass sie merken, ich brauche den Erlöser. Hier steht er vor ihnen, aber sie sind total blind. Sie merken es nicht. Und Jesus fragt, was sucht ihr mich zu töten? Also den, der ihnen das Heil bringen will, den wollen sie umbringen. Und sie leugnen und sagen, wir wollen dich doch nicht umbringen. Das hat aber das einfache Volk gesagt. Das einfache Volk wollte Jesus nicht umbringen. Aber die Obersten hatten seit der Heilung des Kranken am Teich Bethesda den Beschluss gefasst, der muss sterben. Warum? Die Heilung hatte er am Sabbat vollzogen. Und damit hatte er das Gesetz gebrochen. Die Juden suchten ihn deshalb zu töten, aber wir müssen uns klar machen, die Tötung des Messias durch sein eigenes Volk bedeutet den Zusammenbruch des ganzen Gesetzes und der ganzen Geschichte Israels. Eine gewaltige Katastrophe, wenn das erwählte Volk Hand an seinen Messias legt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ein Werk habe ich getan, also die Heilung des Kranken am Teich Bethesda, und ihr alle verwundert euch deswegen, weil es am Sabbat war. Mose gab euch die Beschneidung, nicht, dass sie von Mose sei, sondern von den Vätern. Und am Sabbat beschneidet ihr einen Menschen. Das ist jetzt interessant. Die Beschneidung sollte am achten Tag nach der Geburt erfolgen, egal ob es Werktag oder Sabbat war. Eigentlich war das ja eine Arbeit, die Beschneidung. Aber die sollte trotzdem stattfinden. Darauf nimmt Jesus hier Bezug. Wir wissen heute auch, warum die Beschneidung am achten Tag nach der Geburt sein sollte. Am achten Tag nach der Geburt ist die Gerinnungsfähigkeit des Blutes 130 Grad hoch. Ich sage das jetzt als Laie. Also eine wunderbare Gerinnungsfähigkeit, am neunten Tag ist das schon nicht mehr so. Das heißt, die Beschneidung ist ein Klacks für das Baby. Da folgen keine Blutungen und nichts. Einfach, Gott hat es so eingerichtet, dass das Baby ohne Risiko beschnitten werden konnte. Und nun hier sagt Jesus: Ihr werft mir vor, dass ich an einem Sabbat den ganzen Menschen gesund gemacht habe und ihr beschneidet am Sabbat ein Kind. Das ist auch eine Tätigkeit. Jesus, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist beim Bibellesen, Jesus heilt auffälligerweise oft ganz bewusst am Sabbat. Warum? Also er hat sich damit ja nur Scherereien angehandelt, aber er heilt am Sabbat, um einen Denkanstoß zu geben. Er ist der Herr des Sabbats und der Sabbat war in Israel nicht nur ein Feiertag, sondern auch ein Angeld auf den kommenden Weltensabbat, wo Gott alles heil machen würde. Und Jesus sagt: Ich bin der Herr des Sabbats. Das heißt, mit seinem Kommen zeigt Gott ihnen den zukünftigen Herrn, der die Welt heil machen wird und wiederherstellt, was durch die Sünde kaputt gemacht wurde. Und deshalb sagt er, wenn ein Mensch die Beschneidung am Sabbat empfängt, damit das Gesetz Moses nicht gebrochen wird, es wird nicht gebrochen, gell? Wieso zürnt ihr mir, dass ich am Sabbat den ganzen Menschen geheilt habe? In seinem Reich wird er den ganzen Menschen heil machen. Sein Reich kommt auf Erden im tausendjährigen Reich und für seine Gemeinde ist sein Reich das Himmelreich. Da werden wir bei ihm sein. Also, wir gehören jetzt schon zu seinem Himmelreich. Lassen Sie uns jetzt wieder mal singen, Nummer 272, alle Strophen, und wer will, kann aufstehen. Wir lesen ein Stückchen weiter, Kapitel 7, 25 bis 30. Es sagten nun einige von den Bewohnern Jerusalems, als sie Jesus sahen, müssen wir ergänzen, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich und sie sagen ihm nichts. Haben etwa unsere Obersten wahrhaftig erkannt, dass dieser der Christus ist? Diesen aber kennen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so weiß niemand, woher er ist. Hier ist eine Unklarheit drin. Da gibt es also eine Gruppe, die sagt, wenn der Messias kommt, weiß man nicht, woher er ist. Aber wir wissen aus den Propheten, er wird in die Familie Davids hineingeboren und er wird in Bethlehem geboren. Das weissagen die Propheten. Ist kein Problem eigentlich. Also ich weiß nicht, woher sie diese Lehre haben. Ich konnte es auch nirgends finden. Jesus tat beim Laubhüttenfest keine Wunder. Er lehrte nur. Er ging nicht auf die Sensationslust der Leute ein. Jesus nun rief im Tempel, lehrte und sprach, ihr kennt mich und wisst auch, woher ich bin. Ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, den ihr nicht kennt. Alle wissen, Jesus kommt aus Galiläa. Keiner weiß, dass er in Bethlehem geboren ist und aus der Familie Davids ist. Er sagt, ich bin nicht aus mir selbst gekommen, sondern, und er redet von seinem himmlischen Vater, der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, den kennt ihr nicht. Ihr kennt Gott gar nicht. Jesus gehört zu ihm und kennt ihn. Und er deutet damit seine Präexistenz an. Das heißt, sein Leben begann nicht erst mit seiner Geburt hier auf Erden, sondern er war schon vorher beim Vater. Und dass Jesus das gesagt hat, ihr kennt ihn gar nicht, dass diese Aussage regte seine Zuhörer auf und sie versuchten ihn zu greifen, aber niemand legte Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Der Vater hat mich gesandt, sagt Jesus. Es ist eine interessante Sache, eine jahrtausendlange Geschichte. Israel hatte nicht den Komfort, den wir heute haben, sondern wenn ein Mensch ins Ausland gehen wollte und etwas besorgen musste, dann musste er einen Kamel nehmen oder einen Esel oder zu Fuß gehen. Und das konnten nur die Jüngeren. Die Älteren konnten das gar nicht mehr. Und da hatten sie die Einrichtung des Schaliach, das heißt des Sendens. Berühmtes Beispiel, Abraham schickt den Eliezer, um in zwei Stromenland eine Frau für seinen Sohn Isaak zu holen. Der Eliezer ist fit und der kommt auch dort richtig an. Und der Eliezer hat im Haus Abrahams gelernt zu beten und sich von Gott führen zu lassen und kommt mit der richtigen Frau zurück. Diese Einrichtung bedeutet, ein Gesandter ist wie sein Herr. Das heißt, der Eliezer kommt da in die Familie mit sämtlichen Vollmachten, so als wäre Abraham selbst gekommen. Ein Gesandter ist wie sein Herr. Und wenn wir das auf Jesus anwenden, dann ist Jesus als Gesandter wie Gott. Und Jesus sagt wiederum zu seinen Jüngern, wer euch hört, hört mich. Also er wendet diesen Schaliach auch auf uns an. Ihr seid meine Botschafter, meine Gesandten. Wer euch hört, hört mich. Jesus redet hier verhüllt von seiner Gottessohnschaft, indem er sagt, ich bin Gottes Gesandter. Er ist zugleich auch Gottes Sohn, natürlich. Das kann man auch daran merken, dass Jesus, wenn er etwas sagte, nie eine Einleitung machen musste, die man die Botenformel nennt. So spricht der Herr. Und dann wird deutlich, wenn die Propheten sagen, so spricht der Herr, was jetzt kommt, sagt Gott, nicht der Prophet. Jesus sagt nie, so spricht der Herr. Er sagt, wahrlich, ich sage euch. Das sind so Kennzeichen, um Jesus als Sohn Gottes zu erkennen. Wenn man ihn aus auch diesen Dingen, die damals üblich waren, ja, dagegen hält, gegen diesen Hintergrund. Die Auseinandersetzung, die Jesus hier mit seinem Volk führt in Jerusalem, wohl bemerkt, Jerusalem, da waren die entscheidenden Leute, die Schriftgelehrten. In dieser Auseinandersetzung gehört auch das Gleichnis von den Weingärtnern hinein. Also, ein Hausherr musste wegziehen und hat seinen Angestellten, den Weingärtnern, sein Weinberg anvertraut und hat gesagt, nächstes Jahr, wenn die Ernte reif ist, dann schicke ich Leute, die holen meinen Teil ab und dann sind wir in Übereinstimmung. Die Leute, die Gesandten des Hausherrn, kamen das nächste Jahr und ernteten Prügel oder wurden halbtot geschlagen und aus dem Weinberg hinausgeworfen. Und es wird noch doller, manche töteten sie auch. Daraufhin sandte der Besitzer des Weinbergs, ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt, noch mehr seiner Knechte. Und denen ging es genauso unerträglich. Und zuletzt heißt es dann, jetzt sage ich es einfach so, zuletzt aber sandte er seinen Sohn. Verstehen wir? Die Propheten konnte man schlagen, man konnte sie mundtot machen, man konnte sie töten. Und jetzt sind wir hier in der Zeit, wo sein Sohn da ist. Und ihm versuchen sie ein Ende zu bereiten, seinem Sohn, dem Sohn des Hausherrn. Und an diesem Wendepunkt stehen wir hier. Die Frage ist, in Jerusalem jetzt, wie entscheiden sich die Weingärtner, denen der Herr seinen Weinberg anvertraut hat. Und in Vers 30 heißt es, da suchten sie ihn zu greifen und niemand legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Es begegnet uns einige Male in den Evangelien eine hochbrenzliche Situation und irgendwie sind die Leute von Gott gebremst. Er ist in der Hand des Vaters und deshalb kann ihm Menschenhand nichts antun. Hier in Kapitel 7 werden ganz knappe Gespräche wiedergegeben zwischen Jesus und dem Volk und vorher vom Volk unter sich. Das bringen die ersten drei Evangelisten nicht. Dieses Hin und Her gewoge der Meinung über Jesus. Und die Auseinandersetzung um Jesus geht weiter. Viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die, die dieser getan hat. Die Pharisäer hörten die Volksmenge dies über ihn murmeln, und die Pharisäer und die hohen Priester sandten Diener, dass sie ihn griffen. Also das Volk ist geteilt in seiner Meinung über Jesus, und die hohen Priester und die Führenden wollen Jesus aus dem Verkehr ziehen. Und uns freut natürlich Vers 31, dass da Leute sind, die sagen, meint ihr, ein anderer würde noch mehr Zeichen tun? Und Vers 33 ist eine Leidensankündigung von Jesus. Noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Jesus geht zurück zum Vater. Und nun überlegen Sie untereinander, was will er mit diesen Worten sagen? Wohin will dieser gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa in die Zerstreuung der Griechen gehen und die Griechen lehren, also in die Diaspora? Was ist das für ein Wort, das er sprach? Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen. Jesus ist vom Vater gesandt. Er bietet seinem Volk das Heil an, aber das Volk verschließt sich. Die Führer sind blind. Und wenn man weiter liest, merkt man, das einfache Volk hat ein Empfinden, dieser Jesus ist echt. Der ist voll Güte und Liebe. Die Schriftgelehrten, die brummen uns immer mehr Lasten auf, immer schwerere Lasten, die wir erfüllen müssen, um in den Himmel zu kommen. Und die Schriftgelehrten, die Führenden, die haben schon eine ganz feste Meinung über Jesus. Der Mann ist gefährlich. Kaiphas rät dann, es ist besser, einer sterbe für das ganze Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Er fürchtet, dass dieser Jesus das ganze Volk in Aufruhr versetzt. Wir wissen, Jesus hätte das nie getan, aber wir wissen auch, der Vater hat ihn den Weg ans Kreuz geführt. Wenn andere abwertend von Jesus sprechen, lassen Sie sich nicht durcheinander bringen. Machen Sie den Praxistest. Lesen Sie Ihre Bibel und prüfen Sie an den Aussagen der Bibel, wer Jesus ist, und sprechen Sie mit Jesus darüber, auch über Ihre Sorgen und Nöte. Und wir sind alle darauf angewiesen. Und dann lernen wir unseren Herrn immer besser kennen. Lassen Sie uns noch beten. Herr Jesus, es ist zum Staunen, wie du dich verhalten hast inmitten so vieler Gegner und wie du um sie geworben hast. Und Herr Jesus, mach uns doch auch so, dass wir anderen dich lieb machen können, von dir reden können, zeigen können, wie du dich unterscheidest von all den anderen, die um die Herzen der Menschen werben. Danke, dass wir dich kennen dürfen, dein Wort haben dürfen. Bitte, lass uns erfüllt sein von dir. Schaff dir Raum in unserem Herzen und bewahre auch dein Wort in unserem Herzen. Geh du mit jedem Einzelnen, segne und behüte du. Und bitte halte auch deine Hand über deine Kinder in Ägypten. Amen. Lassen Sie uns noch Nummer 218 singen. 218. Folgen noch einige Ansagen und Einladungen und ich bitte noch um ein wenig Geduld. Vom 7. bis 11. Februar ist unsere theologische Woche mit Dr. Hartmut Schmid. Er hat inzwischen promoviert, also er trägt mit Recht jetzt diesen Titel und er wird zu uns sprechen über das Thema Vielfalt der Prophetie. Es geht also um die Propheten im Alten Testament, jeweils von 9 bis 12 hier im Saal. Stundenpläne liegen draußen auf, ganz schlicht, ein richtiger Stundenplan und da kann man sich's angucken. Sie sind also herzlich eingeladen. Natürlich dürfen Sie bei der Arbeit nicht schwänzen, aber manche sind ja auch schon Ruheständler, die können das ausnutzen. Am 12. Februar findet bei uns wieder Frauenfrühstück in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Eidlingen statt. Frau Gerdi Stoll spricht zu dem Thema, wenn Sorgen Macht gewinnen. Dieser Flyer liegt draußen aus. Und am gleichen Tag, also morgens können Sie zum Frauenfrühstück gehen und abends um 19:30 können Sie in die Freie Evangelische Gemeinde nach Böblingen gehen. Um 19.30 Uhr gibt da Manfred Siebald ein Konzert. Sie haben draußen sicher schon das Plakat gesehen. Für die Studio-Kids da liegt draußen für die Eltern dieser Zettel aus, da stehen die Termine für die nächsten Proben drauf. Dann haben wir das vom 17. bis 19. Februar Interessentinnen-Tage für junge Frauen, die sich für die Bibelschule interessieren. Und da liegt draußen dieser Zettel, dieser Merkzettel aus und ein Kuli und eine rote Karte. Also wenn Sie jemanden kennen, nehmen Sie es mit als Anstoß, als Möglichkeit. Dann findet am 19. Februar, wir sind im Schwabenland, da ist viel los im Schwabenland immer wieder unter den Christen. Da ist am 19. Februar in Winnenden ein Tag diakonischer Impulse. Auch diese Einladung liegt draußen aus, 19. Februar. Dann ist in den Osterferien auf dem Michelsberg, da werden stille Tage angeboten für junge Frauen ab 20. Also wählen Sie aus und denken Sie auch an Leute in Ihrer Umgebung, ob nicht irgendwas auch für die gut wäre. Und nun hat man wieder die Sonne reingelassen und jetzt wünsche ich Ihnen eine bewahrte Heimfahrt und eine gesegnete Woche.